Losleben Stories. Ein Podcast der Wiener Städtischen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Losleben Stories, dem Podcast. Diesmal eine Staffel zum Thema Ernährung. Wir sind schon bei der letzten Folge 10 und wollen diesmal was Neues ausprobieren, nämlich Fragen der Userinnen zum Thema Ernährung zu beantworten. Die sind uns geschickt worden über den Instagram-Account der Wiener Städtischen Versicherung, der diesen Podcast hostet. Und mein Gast im Studio ist Fabian Prinz, Ernährungsberater und Health Coach, mit dem gemeinsam ich jetzt diese Fragen versuche zu beantworten. Fabian, hallo.
Hey, hi Maya, los geht's.
Wir haben das jetzt mal so ein bisschen geordnet, die Fragen, die reingekommen sind. Es gab Fragen zum Thema Timing der Mahlzeiten. Wann soll ich essen und wann besser nicht? Und da schreibt uns ein User mit dem Namen Colloquium Cotidier. Meine Ernährungsgewohnheit ist, ich esse tagsüber sehr wenig. Brot, bisschen Obst, dafür am Abend viel und schwer. Mein Cholesterin ist ziemlich hoch. Zwinker-Smiley. was sagst du dazu?
Ja, also grundsätzlich, wenn es dir gut geht damit, dann ist es prinzipiell nicht absolut problematisch. Entscheidend ist vor allem, was und wie viel du insgesamt isst. Da gibt es ja auch das Credo, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Königs und abends wie ein Bettler. Das hat schon eine gewisse Berechtigung. Deswegen würde ich das mal so beantwortet lassen. Und bezüglich Cholesterin, ganz kurz, da haben wir Folge 1, würde ich da verweisen, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren, da mehr auf ungesättigte Fettsäuren zu gehen und mehr von tierisch auf pflanzliche Lebensmittel umzuschwenken.
Und wir hatten ja auch eine Folge, wo wir darüber gesprochen haben, mehr auf sich zu achten, also nicht nur auf Werte und Tracking-Apps und Smartwatches, sondern wirklich zu schauen, wie gut schlafe ich denn, wenn ich abends schwer gegessen habe.
Genau, auf jeden Fall. Also das merkt man sowieso selber. Das ist auch relativ individuell. Kleine, leichte Mahlzeiten kurz vorm Schlafen gehen ist für viele Menschen kein Problem. Sehr große, fettige oder schwere Mahlzeiten können definitiv den Schlaf verschlechtern, auch so Themen wie Sodbrennen begünstigen und ja, einfach die Qualität beeinträchtigen.
Fabian, vielleicht noch ganz kurz, weil mich es interessiert, Rohkost am Abend vorm Schlafen gehen, zum Beispiel Salat, zum Beispiel Obst. Ich habe gehört, eher nicht so die gute Idee.
Prinzipiell kann man es nicht über den Kamm scheren. Ich zum Beispiel habe damit kein Problem, wenn jetzt um 8, 9 am Abend esse roh ein Abendbrot und 10, 11 dann schlafen gehe, geht das für mich gut.
Jetzt haben wir eine weitere Frage von Laurenz in Wien. Der fragt eigentlich das Gleiche, wie schlimm ist das kurz vorm Schlafen zu essen? Also das haben wir eigentlich schon beantwortet. Der hat aber noch eine Anschlussfrage. Und wenn man abnehmen will, hilft es, alkoholfreies Bier statt normalem Bier zu trinken? Finde ich interessante Frage. Alkohol hat ja auch Kalorien. Das fällt ja dann schon mal weg beim Alkoholfreien. Aber wie schaut es sonst aus?
Ja, also das kann definitiv einen Unterschied machen. Gerade wenn man regelmäßig Bier trinkt, kann der Wechsel auf alkoholfrei schon mehrere hundert Kalorien pro Woche einsparen, je nachdem, wie viel Bier man natürlich trinkt. Und zusätzlich fällt auch eben der Alkohol weg, der die Fettverbrennung vorübergehend hemmt und bei vielen Menschen, das darf man auch nicht vergessen, den Appetit steigert. Also wer abnehmen möchte, fährt mit alkoholfreiem Bier in der Regel deutlich besser. Aber nicht, weil alkoholfreies Bier als Schlankmacher gilt, sondern weil es einfach weniger Kalorien als klassisches Bier hat und der Alkohol weg ist.
Nächste Frage, da dreht sich's um das Thema Zucker. Da fragt Waltraud auf Instagram, was, wenn man gerne süß isst, was kann ich da aus ernährungstechnischer Sicht tun, um den Blutzucker nicht so ansteigen zu lassen?
Ja, also prinzipiell mal wieder diese Regelmäßigkeit schauen, ob man dann Snacks braucht. Aber natürlich, wenn man Süßes mag, du musst auf keinen Fall darauf verzichten. Ich liebe auch Süßes. Der Blutzucker darf auch physiologisch mal ansteigen. Das ist auch völlig normal. Aber damit man das im Zaun halten kann und Heißhungerattacken auch minimieren kann, können Tipps helfen, wie Süßes nach einer Mahlzeit statt auf nüchternen Magen essen. Möglicherweise das Ganze mit Eiweiß kombinieren, mit Joghurt, Skyr, Nüsse dazu essen. Ballaststoffe wie Obst auch nutzen. Bewegung nach dem Essen kann helfen und prinzipiell Portionen bewusst wählen. Vielleicht nicht die ganze Tafel Schokolade irgendwo hin mitnehmen, sondern vielleicht bewusst eine Rippe rausbrechen und dann sich hinsetzen und nur die Rippe in der Hand haben und der Rest ist schon irgendwie weggepackt.
Also es hat sich ja auch dein Credo durch den ganzen Podcast gezogen, dass du auch immer sagst, sich bitte nichts komplett verbieten, sondern die Dosis macht das Gift. Also Süßigkeiten, ja, aber nicht als Hauptmahlzeit oder nicht dauernd ständig und zu viel, sondern ja.
Genau, bewusst genießen. Ja.
Es geht jetzt im nächsten Themenblock der Userinnenfragen ums Thema Nahrungsergänzungsmittel. Da hast du ja auch schon einiges erzählt in Folge 4. Da gibt es zum Beispiel die Frage von Uli. Wenn man sich relativ gesund und ausgewogen ernährt und jeden zweiten Tag Sport betreibt, braucht es dann wirklich zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel? Wenn jetzt kein Mangel quasi klinisch festgestellt wurde. Und Uli schreibt, ich kenne niemanden mehr, der nicht mindestens 2-3 Präparate pro Tag nimmt. Und da muss ich sagen, das ist in meinem Bekanntenkreis genauso. Das ist ja auch irgendwie neu. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Was sagst du dazu? Braucht man das?
Wieder erst messen, dann essen. Ich bleibe dabei, auf jeden Fall, bei dem Credo von der Folge mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Interessante Werte, wo viele einen Mangel haben oder nicht, ich sage immer gern suboptimal versorgt sind. Eisenspeicher checken, Vitamin D, Vitamin B12, die Folsäure, ein B-Vitamin in Gemüse enthalten und Omega-3. Und Magnesium kann man zum Beispiel auch gerne kontrollieren beziehungsweise dann eben einnehmen bei einem Mangel.
Zu allem Weiteren, glaube ich, Folge 4 wäre dann auch die richtige Folge für Uli. Jetzt haben wir einen User auf Instagram, der heißt fliptpferd. Der stellt so eine ähnliche Frage zur Nahrungsergänzung und Ernährungsroutine. Und er sagt, das Einzige, was er nimmt, sind Omega-3-Kapseln und sagt, weil ich nicht so gerne Fisch esse und wenn, dann den falschen, in Klammern Fischstäbchen, eben deswegen Omega-3 und fragt jetzt, Omega-3 vegan gibt's auch. Ist das genauso gut wie das nicht vegane, was ja in meinem Verständnis aus Fischöl hergestellt wird?
Ja, absolut. Also veganes Omega-3, wenn es aus Algenöl ist, ist eine sinnvolle Alternative zu Fischöl. Insbesondere wenn man eben keinen oder gar keinen fettreichen Fisch isst. Der entscheidendste Punkt ist da der EPA und DHA, das hört sich jetzt komisch an und möchte ich auch nicht weiter vertiefen, aber dass das hinten auch oben steht bei der Tabelle, dass EPA und DHA da enthalten ist und dass es eben aus Algen dieses Supplement, dieses Öl oder die Kapseln sind, dann kann es Sinn machen. Ja.
Und dann ist es gleichwertig.
Ganz genau.
Ja, okay, super. Jetzt haben wir uns das Trendthema, das Totale, fürs Ende aufgehoben, weil es gibt jetzt noch zwei Fragen zum Thema Protein.
Okay.
Da haben wir ja die ganze Folge 5 dem Protein gewidmet. Und da gibt's eine Frage von einem User oder einer Userin, The Koi Carb, die sagt, wie gut sind die ganzen proteinangereicherten Lebensmittel eigentlich wirklich? Und wie viel Protein braucht man? Das haben wir schon beantwortet in Folge 5. Koi schreibt, gefühlt gibt es derzeit kein Joghurt ohne Bonus-Eiweiß on top.
Ja.
Kaufst du solche Sachen selber, so angereicherte Lebensmittel?
Nein, ich kaufe es eigentlich gar nicht. Nein, also ich schaue mir das natürlich gern an und nehme dann gerne ein klassisches Joghurt und ein Joghurt, wo proteinreich draufsteht und schaue dann hinten, okay, wie ist wirklich pro 100 Gramm der Eiweißgehalt? Das steht ja überall oben und vergleiche das. Und dann frage ich mich für mich, okay, macht's für mich Sinn, jetzt dieses dreifach teurere Joghurt meistens?
Ist oft viel teurer, ja.
Ja, und meistens ist für mich die Antwort nein. So viel höher ist es dann meistens nicht, der Proteingehalt. Deswegen nehme ich es dann nicht. Ich würde eher natürlich in erster Linie Food First über die klassischen proteinreichen Lebensmittel, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Tofu und Nüsse decken.
Hüttenkäse.
Hüttenkäse, liebe ich. Hatte ich heute in der Früh zum Beispiel das Aufstrich auf dem Brot, ganz genau.
Super, es klingt Sache. Immer so unsexy, aber ich habe lustigerweise gerade irgendwo eine Statistik gesehen, dass das gerade so ein Trendprodukt ist, oder, dieser Hüttenkäse?
Ja, also ich empfehle es einfach auch gerne in der Praxis. Man kann es einfach nehmen und löffeln oder aufs Brot geben. Also es hat wenig Schwelle sozusagen.
Jetzt haben wir noch eine Frage, die eigentlich da wieder anschließt. Wir hatten die Frage zum Zucker und jetzt ist die letzte Frage aus Instagram von I am Bea, so würde ich es lesen. Ich habe gehört, dass Proteinlebensmittel wie zum Beispiel Proteinjoghurt oder Brot mit Protein angereichert gar nicht so gut sind, weil die extra viel Zucker enthalten. Stimmt das?
Also pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt halt immer auf die Firma an, es kommt auf das Produkt an. Manche Produkte halten tatsächlich relativ viel Zucker manche auch Süßstoffe, viele aber auch nicht. Also worauf man da wirklich schauen sollte, wieder umdrehen und diese Tabelle anschauen, Proteingehalt, Zuckergehalt und dann auch Zutatenliste. Und da sieht man auch halt, was drin ist, und da kann man auch vergleichen, die unterschiedlichen Proteinlebensmittel zum Beispiel auch. Mhm. Und je nachdem, für die meisten ist es interessant, okay, wir wollen den Zuckergehalt niedrig halten, den Proteingehalt vielleicht höher. Und so kann man sich bei der Auswahl helfen.
Ja, du, vielen Dank für das ausführliche Gespräch jetzt auch in dieser Episode wieder. Wir werden natürlich auch auf dich und dein Angebot verlinkt. Und also ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt in diesen 10 Folgen. Und ich freue mich, wenn ich es dann online stellen kann.
Ja, danke dir, mir hat es voll viel Spaß gemacht. Danke für die Erfahrung und ich hoffe, ich konnte viel mitgeben. Danke dir.
Mehr Infos findet ihr auf wienerstädtische.at/losleben-stories. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast auf eurer bevorzugten Plattform und hört auch in die anderen Staffeln rein. Dort beantworten wir Fragen zu den Themen Mental Health und Geburt. Losleben Stories. Ein Podcast der Wiener Städtischen.